Im Kapitel 48 geht es um die Eigenschaften, auch die sogenannten Anomalien von Wasser. Wasser ist ja für das Leben eine ganz wichtige Substanz, die es auf der Erde auch zum Glück in großen Mengen gibt. Ein einzelnes Wassermolekül ist ein relativ einfaches System. Also wenn man für das H2O-Molekül, wenn man da berechnen will, Energien oder auch Bindungslängen oder alle diese Dinge, kann man das mit extremer Präzision machen. Die Sache wird schon wesentlich schwieriger, wenn man lediglich zwei Wassermoleküle hat, weil dann können sich zwischen diesen zwei Wassermolekülen eben die sogenannten Wasserstoffbrücken bilden. Diese Wasserstoffbrücken sind auch selbst mit den besten Simulationsmethoden, die man heute zur Verfügung hat, sind relativ schwierig zu beschreiben. Die sogenannte elektronische Korrelation spielt da eine große Rolle. Und ja, diese Wechselwirkung sehr genau zu berechnen, ist nicht ganz einfach, aber von, sagen wir mal, ein kleines Cluster von Wassermolekülen kann man das heutzutage schon machen. Eine weitere Schwierigkeit ist dann, dass ja das Wasserstoffatom das leichteste Atom ist in unserem Periodensystem. Und aus diesem Grund sind auch quantenmechanische Tunneleffekte nicht ganz vernachlässigbar. Nicht wahr? Ob ein Teilchen leicht tunnelt, hängt von seiner Masse ab. Wenn es eine große Masse hat, dann verhält es eher sich wie ein klassisches Teilchen und kann also nicht tunneln. Und also das ist dann auch eben der Fall für die schweren Elemente. Aber Wasserstoff als leichtestes Element kann eben auch tunneln, zum Beispiel in so einer Wasserstoffbrücke kann es gewisserweise hin und her hüpfen, in gewisser Weise zwischen dem sogenannten Hydrogen Bond Donor, also der es gibt, und dem Hydrogen Bond Acceptor. Ja, Wasser hat dann auch, also aus der Tatsache, dass es die Wasserstoffbrücken gibt, hat dann Wasser eigentlich eine Vorliebe für eine tetrahedrale Anordnung. Und ja, das ist dann gezeigt auf der Seite 332 in dem oberen Bild. Und man sieht eben auch, wie gesagt, dass diese Wasserstoffbrücken eben dafür verantwortlich sind. In der Standard-Eisphase hat man auch dann genau dieselbe Anordnung, also lauter sozusagen, wird aufgebaut aus Tetraedra. Und es gibt eben, nicht wahr, dann diese ganzen Wasserstoffbrücken, die eigentlich das Eis dann zusammenhalten. Wasser zeigt auch eine starke Kooperativität. Das ist zum Beispiel sichtbar, wenn man sich anschaut, den Dipolmoment pro Monomer, also pro Wasserstoffmolekül in einem Cluster. Das wird gezeigt auf der Seite 333. Und da sehen wir, dass also in der Tat das Dipolmoment pro Monomer, es ist also nicht konstant, sondern das nimmt zu und es sättigt erst so ab einer Größe von vielleicht 6 bis 7 Wassermolekülen im Cluster. Ja, also diese Kooperativität auch ist eben eng verbunden mit diesen Wasserstoffbrücken, weil da auch halt die Ladung sozusagen kann da irgendwie leicht hin und her gehen und sich anpassen der Umgebung. Eine weitere Größe, an der man diese Kooperativität ablesen kann, ist, wenn man sich einfach anschaut, den Abstand zwischen den Sauerstoffatomen. Und da sieht man genau dasselbe, dass also bis zu einer, erst zu einer, ab einer Clustergröße von vielleicht 6 Monomeren, 6 Molekülen, also sich da ein Gleichgewichtswert einstellt. Diese Wasserstoffbrücken sind auch dafür verantwortlich, dass Wasser eigentlich den höchsten Schmelz- und Siedepunkt hat unter vergleichbaren Molekülen, also irgendwie zwei oder drei atomische Moleküle. Und ja, das kommt eben auch wieder natürlich daher, dass eben diese Wasserstoffbrücken stark sind und dass es deshalb sozusagen ja, es braucht viel thermische Energie, um diese Wasserstoffbrücken aufzubrechen. Man kann natürlich, wir wissen auch, man kann ja diese Schmelz- und Siedepunkte auch in Bezug setzen zu den Bindungen, zu den Enthalpien, zum Beispiel der Boiling-Enthalpie. Und da sieht man dann eben auch in der Tat, dass eben H2O hat die höchste Enthalpie, das heißt, es hat die stärksten Wechselwirkungen zwischen den Molekülen. Wenn man sich noch mal ein bisschen genauer anschaut, übrigens in dieser Figur auf Seite 334, sieht man, dass eben auch andere noch ein paar Moleküle, die Wasserstoffbrücken ausbilden, die haben auch relativ hohe Enthalpien. Dagegen eben zum Beispiel dann Moleküle, die bloß mit van der Waals wechselwirken, wie CH4, die haben dann eben sehr geringe Enthalpien. Ja, dann gibt es eben diese sogenannten Anomalien und ein paar Beispiele dafür werden gezeigt auf der Seite 335. Da sieht man zunächst mal die spezifische Wärme als Funktion der Temperatur. Ja, und es ist nicht erstaunlich, nicht, wenn wir mal einen Phasenübergang haben, dann wissen wir, da tut typischerweise die spezifische Wärme sich dramatisch ändern und das ist auch beim Wasser der Fall. Aber was dann erstaunlich ist, ist, dass die spezifische Wärme jetzt dann, wenn man mal in der flüssigen Phase sind, nicht irgendwie kontinuierlich zu oder abnimmt, sondern die jetzt so ein Minimum bei irgendwie circa so 40 Grad. Ja, jetzt als nächstes können wir uns auch das Volumen anschauen. Ja, da auch wieder hat man natürlich eine Diskontinuität am Phasenübergang und da haben wir auch schon diskutiert. Das ist schon ungewöhnlich, weil nämlich, also wenn wir von der festen in die flüssige Phase übergehen, dann zieht sich das System zusammen, weil das Volumen, also das molare Volumen wird kleiner, während bei den meisten anderen Substanzen es eben größer wird. Zusätzlich dann eben auch wieder, wenn wir jetzt in der flüssigen Phase sind, dann sehen wir, dass das molare Volumen ist minimal bei circa 4 Grad Celsius. Da hat es also ein Minimum. Das ist auch jetzt, diese ganzen Effekte sind eigentlich, kann man meines Wissens eigentlich nicht wirklich erklären heutzutage. Aber zum Beispiel auch diese Anomalie ist eigentlich in der Natur sehr wichtig. Und zwar, Sie wissen ja, dass im Winter, nicht wahr, in den Seen ganz unten am Grund hat es eben meistens ein Wasser, das ungefähr 4 Grad kalt ist. Das sinkt nach unten, weil es am schwersten ist. Und es erlaubt dann den Fischen da zu überleben. Ja, es gibt dann auch noch so ähnliche Anomalien, zum Beispiel in dem thermischen Expansionskoeffizienten oder in der isothermischen Kompressibilität.